Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Ab aufs Eis, über die weiße Fläche schweben, erhaben, ehrgeizig, einsam. Eiskunstlauf ist die Rahmengeschichte im autobiografischen Comic Pirouetten. Aber es geht um viel mehr als das, was dieser grazile und zugleich knallharte Sport an Klischees zu bieten hat. Wir haben die Comiczeichnerin Tilly Walden gleich zu Gast im Kompressor. Ich bin Shani Anwar, hallo. Für ihren autobiografischen Comic hat sie einen renommierten Preis bekommen auf der Comic-Con in San Diego diesen Sommer. Und mit ihren 22 Jahren ist sie die jüngste Comiczeichnerin, die je mit einem Eisner Award ausgezeichnet wurde. Die US-Amerikanerin Tilly Walden. In ihrem prämierten Comic Pirouetten geht es um ihre Teenagerjahre zwischen Selbstfindung, Coming Out und Eiskunstlaufen. Das hat sie 12 Jahre lang täglich hart trainiert. Der Comic ist gerade auf Deutsch bei Reprodukt erschienen und Tilly Walden beginnt heute ihre Lesetour in Deutschland und ist heute Morgen bei uns zu Gast im Kompressor gewesen. Willkommen. Hi.
Hi, thanks for having me.
Bevor wir über den Comic Pirouetten sprechen, hat sich der Ehrgeiz und das intensive Trainieren vom Eiskunstlaufen so auf das Comiczeichnen übertragen? Weil Sie haben in kürzester Zeit schon 4 Comics und einen Webcomic veröffentlicht und dabei zahlreiche Preise und Nominierungen abgeräumt. Respekt.
Thank you. Yes, it's exactly what you said. I just replaced all that time I used to skate in.
Genauso wie Sie sagen, ist es. Also die Zeit, die ich früher mit Schlittschuhfahren verbracht habe, die verbringe ich jetzt mit Zeichnen. Und wenn ich früher um 5 Uhr morgens aufgestanden bin, um zum Eiskunstlaufen zu gehen, dann fange ich jetzt an mit Zeichnen. Und ich musste mir erst selber beibringen, dass Zeichnen kein Wettbewerb ist, dass ich dagegen niemanden antrete. Ich habe am Anfang viel zu viel und viel zu schnell gearbeitet. Und dann muss ich mir klar machen, es gibt keine Jury, ich mache das für mich. Und es ist nicht so, dass das Zeichnen genauso ist wie das Schlittschuhfahren jetzt für mich, aber es spiegelt es auf jeden Fall wieder.
So I don't really want my drawing to be like skating, but it definitely reflects it.
Jetzt haben Sie mit Pirouetten eine autobiografische Geschichte gezeichnet. Was reizt Sie am autobiografischen Zeichnen?
Well, even if I was to make a book that was fiction,
selbst wenn ich jetzt ein fiktionales Comicbuch machen würde, dann würde es ja auch irgendwie von mir handeln, weil alle Autoren ja irgendwie auch über sich selber schreiben. Da habe ich mir gedacht, warum soll ich jetzt so tun, als ob es gar nicht um mich geht und eine andere Story schreiben, in der es aber dann doch wieder um mich geht, anstatt einfach ehrlich zu sein und die Wahrheit zu sagen und den Mut aufzubringen, den das bedeutet, das zu machen. Manche sagen vielleicht auch, das ist doch dumm, mit 20 schon seine Autobiografie zu schreiben, mit seinen Memoiren zu schreiben oder sowas. Aber ich finde, es ist eigentlich egal, wie alt man ist. Denn wenn man seine ehrlichen Erinnerungen wiedergibt, dann haben die ihren Wert und das ist auch für alle interessant. Also habe ich es einfach gemacht.
To everyone. So I just sort of went for it.
Und es ist ja auch sehr mutig, die Art, wie sie über diese Selbstfindung auch der sexuellen Identität zeichnen. Jetzt wird der Comic überall als Coming-out-Comic promoted. Ist das so in Ihrem Sinn? Weil es ist zwar ein wichtiger Teil, aber es geht auch um viele andere Aspekte eines Teenager-Lebens, wie zum Beispiel Mobbing in der Schule, Verpflichtungen, Probleme mit den Eltern, mit der Familie. Wie sehen Sie das?
Well, I don't see it as just a coming out story.
Ich sehe das natürlich überhaupt nicht alleine als eine coming out story, aber es ist ganz normal, dass man bei einem Buch für die Werbung, die man als Verlag dafür macht, den Inhalt zusammenfasst und sich dann eben das größte und schrägste Thema rausgreift. Und in diesem Fall ist das, oh, sie ist eine Lesbe. Das bringen wir mal nach vorne. Aber das finden auch viele Leute wirklich interessant, also Jugendliche oder Erwachsene oder die selber homosexuell sind zum Beispiel, die wollen dann auch gerne mehr darüber erfahren. Und dann öffnen sie das Buch und stellen fest, oh, ihr Leben besteht halt aus deutlich mehr Dingen als nur ihrer sexuellen Identität. Und das ist ganz klar, das betrifft einen ja immer wieder. Man wird ja gerne auf so ein Label reduziert, aber wir sind natürlich viel mehr als eine Facette von uns. Und ich kann selber gar nicht wirklich beschreiben, um was es in dem Buch geht, denn es geht einfach um mich und ich kann das nicht runterbrechen auf 1 oder 2 Themen. Und ich bin auch emotional viel zu sehr da drin, um objektiv zusammenfassen zu können, worum es in dem Buch geht.
To be able to really sum up what it's about.
Ein eben großes Thema ist Eiskunstlauf. Und da denken viele vielleicht direkt klischeehaft an am Feldrand stehende Helikoptermütter, die anfeuern oder viel fordern. Bei ihnen geht es aber auch viel um die Abwesenheit der Mutter, der Eltern. So eine Sehnsucht nach einer Bezugsperson. Und generell so ein Motiv der Sprachlosigkeit macht sich breit. Nicht nur gegenüber Erwachsenen, sondern auch Gleichaltrigen. Also das Gefühl, dem Erfolgsdruck allein ausgesetzt zu sein. Ist das eine individuelle Geschichte oder geht es Ihnen vielleicht auch darum, so eine Art Generationenporträt zu machen?
I think so.
Ich denke schon. Also diese ganzen Stories, die es gibt über Eiskunstläuferinnen, denkt man immer an diese hübschen Mädchen, die auf dem Eis fahren und die Eltern am Rand, die sie anfeuern und so weiter. Aber ich kann wirklich sagen, so ist das in der Realität nicht unbedingt. Ich habe 12 Jahre lang Eiskunstlauf gemacht und so ist unsere Story eigentlich nicht. Das ist auch das Problem bei Mädchen im Sport oft, dass sie immer so runtergekocht werden auf diese Klischees, dass man nur diese eine Seite sieht, dass man zum Beispiel diese Isolation, die da auch mit zusammenhängt und die ganzen anderen Schwierigkeiten ausblendet. Also es stimmt alles, was sie sagen, auf jeden Fall. Aber es ist schwer zu sagen, ob ich da gleich die Geschichte einer ganzen Generation mit erzähle. Sicher ist es so, dass die Stimmen der Jugendlichen durch die ganze Technologie schon unterdrückt werden, dass man da weniger zum Hören kommt heutzutage, vielleicht als es früher der Fall war, dass viele eher schweigen, besonders bei Themen, wenn es jetzt ums Coming Out oder um die sexuelle Orientierung geht oder sowas von Jugendlichen. Aber es geht halt darum, dass man seine Stimme findet. Und ich habe meine Stimme durch Zeichnen gefunden. Das ist sozusagen eine Art zu sprechen, ohne den Mund zu bewegen. Und ich denke, dass es für viele Leute möglich ist, einen Weg zu finden, dass jeder seine eigene Methode dafür hat. Und für mich war Zeichnen meine Art zu sprechen.
Bei dem aktuellen Gesellschaftsklima in den USA immer wieder ist von politischer Spaltung die Rede. Hatten Sie auch Bedenken, jetzt so einen Comic zu zeichnen?
Of course. The political situation in the US, both with Trump as the president and even beforehand.
Natürlich, die politische Situation in den USA mit Trump jetzt und auch schon vorher ist natürlich sehr schwierig. Und ich hatte durchaus Angst, aber es war mir klar, dass wenn ich jetzt ängstlich geblieben wäre und das Buch nicht gezeichnet hätte, dann hätten sie ja gewonnen. Dann hätten sie sozusagen über meine Kunst bestimmt. Und das konnte ich natürlich nicht zulassen. Also obwohl ich Angst hatte und immer noch Angst habe, habe ich dieses Buch gemacht und werde auch noch weitere Bücher machen.
Schauen wir mal auf Ihre Zeichnungen. Die haben ja was sehr Aufgeräumtes, Klares. Und schaffen auch in ihrer Schlichtheit es gut, Szenen und Emotionen zu transportieren. Farbliche Gestaltung ist immer wieder lila, blasses Zitronengelb. Lässt sich keinem Stil so richtig zuordnen. Welche Zeichner, Zeichnerinnen haben Sie denn stilistisch geprägt?
I never really liked North American comics. I didn't read superhero comics.
Also ich mochte noch nie nordamerikanische Comics. Ich mochte keine von diesen Superheldenheften. Ich mochte nicht die kleinen Comics in den Zeitungen und so weiter. Meine Einflüsse sind eindeutig aus Japan. Ich mochte die Manga-Comics, vor allem weil da alles schwarz-weiß war mit so klaren Linien. Und als Kind habe ich das gesehen und dachte, wow, eine Linie und sie zeigt gleich eine ganze Person oder ein paar Linien mehr und es entsteht eine ganze Welt. Also das ist schon auf jeden Fall mein Haupteinfluss. Und was die Farbwahl von Pirouetten betrifft, das ist lila und gold, weil das tatsächlich das Kleid war in diesen Farben, das ich immer zum Eiskunstlaufen anziehen musste. Und ich habe dieses Kleid gehasst. Ich fand die Farben grässlich und es hat auch nicht richtig gepasst. Es war ein furchtbares Kleid. Aber als ich dann dieses Buch gemacht habe, war eigentlich klar, dass ich diese Farben wählen musste, weil welche anderen Farben sollte ich denn nehmen als die, die so sehr für meine Kindheit gestanden haben?
Im Comic deutet sich am Ende auch ein Kunststudium an und dann haben sie auch am renommierten Center for Cartoon Studies in Hartford, Vermont studiert. Wann haben sie sich genau für das Comiczeichnen dann entschieden? Waren es eben die ganzen Manga-Comics, die inspirierend waren? Und was bedeutet ihnen dieses Medium Comic?
So for all of my childhood, I was a very.
Ich war eigentlich meine ganze Kindheit über eine ziemlich mittelmäßige Künstlerin. Ich habe hässliche Selbstporträts machen können und es hat mir auch überhaupt keinen Spaß gemacht. Und ich hätte nie geglaubt, dass ich mal Künstlerin werde. Also das Thema Comics war mir jetzt auch nicht so geläufig. Bis zu einem Zeitpunkt, wo mein Vater, als ich 16 Jahre alt war, mich für einen Comic-Workshop eingetragen hat bei Scott McCloud, der ziemlich bekannt ist in den USA. Und ich war erst so ein bisschen genervt, dass ich meine kostbare Freizeit jetzt mit diesen ganzen Comic-Nerds da verbringen muss. Aber plötzlich, als ich da war und angefangen habe, ergab alles Sinn. Also es war sofort mein Ding und es ergab sich alles ganz natürlich. Und nach diesem Workshop habe ich einfach nicht mehr aufgehört zu zeichnen.
As far as why comics, it's that
was den Grund dafür betrifft, warum ich Comics mache, ist es so, dass ich mich nicht darauf verlassen kann, in einem Bild alles auszudrücken, was ich sagen möchte. Und bei einem Comic hat man 1000 verschiedene Perspektiven auf die Welt und auf eine Geschichte. Und das entspricht vielleicht auch so ein bisschen meiner teilweise besessenen, zwanghaften Persönlichkeit, dass ich sozusagen beim Comic ganz oft immer etwas Ähnliches wiederhole und immer wieder mache und dass das mir die Zeit gibt, etwas richtig zu sehen und etwas zu lernen. Und ganz wichtig, ich mag Geschichten und Comics erscheinen mir als das perfekte Medium, um eine Geschichte zu erzählen.
Und damit sind sie auch sehr erfolgreich. Allein für den ersten Comic, The End of Summer, gewann sie schon den Ignatz Award for Outstanding Artist. Auch der zweite Comic hat Nominierungen und Preise bekommen und so weiter und so fort. Jetzt eben die Lesetour in Deutschland für den neuen Comic Pirouetten. Sind Sie sehr gespannt auf das deutsche Publikum?
I am curious because the German
ja, ich bin total neugierig, weil die deutsche Comic-Szene so eine ganz andere ist als die amerikanische, aus der ich komme. Und ich möchte auch, dass die Leute wirklich verstehen, dass Comics Literatur sind und gleichwertig stehen mit anderen Büchern und dass es sich lohnt, die Zeit zu investieren, in diese Bücher zu lesen oder anzuschauen. Also ich bin wirklich sehr neugierig und ich bin froh, dass das Buch dank Reprodukt hier erscheint.
Im Verlag Reprodukt ist Tilly Waldens Comic Pirouetten jetzt eben auch auf Deutsch erschienen. Erhältlich für 29 €. Und wer die Comiczeichnerin live erleben möchte, heute Abend startet die Lesetour in Berlin. Dann geht es nach München, Wien, Stuttgart, Frankfurt, Hannover und Hamburg. Genaue Termine gibt es online auf der Seite von Reprodukt.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit und von Michael Mellinger.
Morgen will Frankreichs Präsident Macron eine Zeitenwende für den Umgang mit kolonialer Raubkunst einläuten. Das Staatsoberhaupt eines der ehemals größten Kolonialreiche der Welt will die unwiderrufliche Rückgabe der Kunstschätze aus französischen Museen ankündigen, die aus den Kolonialgebieten geraubt wurden. Die Beweislast dafür soll nicht mehr bei den Herkunftsländern, sondern nur noch bei den Museen liegen. Dazu sagte die frühere Bundesbeauftragte für Kultur und Medien Christina Weiß im Deutschlandfunk Kultur.
Das ist eine Zeitenwende und das ist eine sehr, sehr gute Zeitenwende. Wenn es keine reine, schöne Rhetorik ist, dann glaube ich, ist das eine Handreichung zu einer Aussöhnung mit Völkern, denen wir im Grunde ihre Geschichte geraubt haben. Also die Symbole ihrer Geschichte, die Symbole auch ihrer Ethik, die Symbole ihrer Gesellschaft.
Es soll Menschen geben, die das White Album noch nicht haben. Das könnte sich heute am 50. Jahrestag seiner Veröffentlichung ändern, wenn die Musikwelt inklusive der Beatles-Fans auf dem Planeten das weiße Album heute ganz besonders sorgsam auspackt und genießt. Nicht nur wegen seines schlichten weißen Covers ging es in die Musikgeschichte ein, es war auch das erste Doppelalbum und ein kreativer Höhepunkt der Fab Four, schwärmte Beatles-Experte und Musikjournalist Volker Rebell im Deutschlandfunk Kultur.
Diese stilistische Vielfalt von Folksongs wie Mother Nature's Son bis der Entdeckung des Heavy Metal mit Helter Skelter, von dem Vaudeville-Stil Honey Pie bis Avantgarde, der Klangcollage Revolution Number 9, was ja tatsächlich ein revolutionäres Musikstück war und ist. Das gab es auch damals nicht und ich behaupte, es gab es bis heute nicht wieder. Diese unglaubliche, sehr konzentrierte und stilistische Vielfalt auf hohem musikalischem Niveau.
In Amsterdam ist das Anne-Frank-Museum heute neu eröffnet worden. Ein Termin, den sich auch der niederländische König Willem-Alexander nicht nehmen ließ. Die Ausstellung wurde gänzlich umgestaltet, weil die überwiegend jungen Besucher zunehmend ohne historische Vorkenntnisse in das Haus kommen, erklärt Kurator Tom Brink.
Du kommst rein und während wir früher davon ausgehen konnten, dass die Besucher die Geschichten kannten, die sich hier abgespielt haben, erzählen wir nun diese Geschichten in der neuen Museumsroute. Dadurch wird es vor allem für die Jüngeren leichter, sich vorzustellen, was in diesem Haus passiert ist.
Im Hinterhaus an der Prinzenkracht hatte das jüdische Mädchen Anne Frank zwischen 1942 und 1944 ihr weltberühmtes Tagebuch geschrieben. Ihr Versteck selbst blieb unverändert. Die Besucher des Anne-Frank-Hauses müssen nun ihre Karten mit festen Zugangszeiten vorab im Internet kaufen. Die Stadt Leipzig hat die Preisträgerin des Buchpreises zur europäischen Verständigung 2019 bekannt gegeben. Es ist die russisch-amerikanische Journalistin und Schriftstellerin Mascha Gessen. Zur Eröffnung der Leipziger Buchmesse am 20. März wird die 51-Jährige für ihr Buch »Die Zukunft ist Geschichte – Wie Russland die Freiheit gewann und wieder verlor« ausgezeichnet. Für ihre Beschreibung der postsowjetischen Gesellschaft bekam Gessen 2017 bereits den amerikanischen National Book Award.
Wir wollen nochmal über diesen Fall sprechen. Aus der Polizeiruf 110-Folge, die vor 11 Tagen in der ARD zu sehen war, hat der federführende Sender NDR einen Anti-AfD-Aufkleber nachträglich entfernt aus der Fassung in der Mediathek. Wir nahmen das am Montag zum Anlass, über Kunstfreiheit zu sprechen mit der Regisseurin Angelika Macarone, mit dem medienrechts spezialisierten Anwalt Christian Scherz. Jetzt hat sich der Regisseur der Polizeiruffolge bei uns gemeldet, Owen Moore, um seine Sicht zu schildern. Willkommen im Kompressor. Hallo.
Ja, hallo, guten Tag.
Erstmal wollen wir festhalten, Sie haben die NDR-Entscheidung mitgetragen, diesen Anti-AfD-Aufkleber aus der Mediathekfassung zu retuschieren. Warum?
Das habe ich, weil wir haben auch ein bisschen so mit Befremden beobachtet, irgendwie was für eine Diskussion da sich losgetreten hat in dieser Woche. Das hat sich komplett verselbstständigt. Der Aufkleber wurde jetzt nicht als künstlerische Entscheidung da aufgehängt. Es gibt die künstlerische Entscheidung zu sagen, diese Figur Katrin König hängt allerlei linkspolitische Insignien und Aufkleber und Plakate und so weiter auf. Das war immer so ihre Provokation, ihre Art und Weise, gerne die auch ihre Kollegen auch zu provozieren, die in ihrem Büro reinkommen.
Das ist diese LKA-Mitarbeiterin, um die es
geht. LKA-Mitarbeiterin, die hat ja auch keinen normalen Publikumsverkehr in ihr Büro. Deswegen ist es auch für uns auch immer passend gewesen, weil es gab ja auch natürlich, wir hatten auch nach der Sendung, haben auch diverse sich zu Wort gemeldet und gesagt, also auch aus der rechtspolitischen Spektrum gesagt, irgendwie so, das darf ja nicht sein, das ist ja völlig falsch, dass so eine Polizistin so eine Aufkleber in ihrem Büro hätten. Das ist aber kein Kripo-Büro, sie ist eine Fallanalytikerin, die bekommt jetzt nicht normalen Tagesbesucher aus dem Publikum oder sowas für ein Büro. Und sie provoziert aber gerne den Kollegen mit ihrer Haltung.
Und da hängen dann zum Beispiel Refugees Welcome, Feine Sahne Fischfilet, Fuck Nazis hängt da. Genau, Anti-Atomkraft, Antifa-Logo ist zu sehen. All das ist zu sehen, ja. All das ist immer weiterhin noch zu sehen, das müssen wir festhalten. Ein Anti-AfD-Aufkleber eben nicht, der würde doch auch unter Kunstfreiheit fallen.
Das kann ja sein. Es mag ja sein, dass unter einem bestimmten Kontext, wenn man das machen möchte, diese Entscheidung haben wir aber nicht getroffen. Also das war jetzt einfach nicht unser Thema.
Also da gab es kein Set-Design, wo beschlossen wurde, den hängen wir auf, sondern irgendwie landete
Nein, es gab die allgemeine Entscheidung zu sagen, schon seit 2009, seit wir den ersten gedreht haben, dass sie diese politische Richtung einfach eindeutig sich widerspiegelt in ihrem Hintergrund. Aber in dem Fall hier war das da, also mit so einem Aufkleber oder mit irgendeiner Benennung von einem ganz konkreten, so real existierenden, was auch immer, in dem Fall zum Beispiel auch Feine Sahne Fischfilet, sowas können wir als Setdesigner oder als Regisseur in meinem Fall oder Drehbuchautoren, können wir nicht einfach so selbstständig entscheiden, weil der Sender muss dahinter stehen, muss sagen, irgendwie so, ja, das verantworten wir auch. Und das ist auch der Fall bei alle anderen Aufkleber, die da hängen, schon seit Jahren. Und in dem Fall hier ist während der Dreharbeiten, also man sieht es auch, wenn man den Film guckt, dass dieser Aufkleber dazukommt, da ist.
Und so schreibt dann auch der NDR, dass es eine wirklich unbeabsichtigte Geschichte ist, dass dieser Aufkleber dabei. Jetzt haben sie ihn rausgenommen und es hat sich darüber, über das Rausnehmen des Aufklebers, eine Debatte entzündet.
Genau. Und das stellt für mich tatsächlich eine Frage, wie geht man mit dieser sensible Situation um, wenn eine rechtspopulistische Partei oder irgendeine Gruppierung, sagen wir so, Stunk macht und machen dann und wollen sich da gerne auch natürlich auch als Opfer hochstilisieren. Wie reagiert man drauf? Also wie viel Bühne liefert man diese Beteiligten? Und natürlich machen sie dann dieses aufsehenerregende Protest aus einem bestimmten Grund. Das ist dieser Populismus halt. Und dann muss man da als Sender überlegen, wie reagiert man da. Ja, und mein Verständnis von dem Sender, von NDR in dem Fall, war, diese Redaktion, die wirklich sehr mutig ist im Umgang auch mit politischen Themen, hat sich überlegt, die hatten juristische Beratung bekommen, aus dem eigenen Haus, denke ich mal, dass dieser Aufkleber tatsächlich möglicherweise einen Bruch des Staatsvertrages darstellen könnte. sie haben entschieden, das zu entfernen als sozusagen der kleinere Übel. Also das ist auch kein, also Christian Scherz hatte auch als der Medienanwalt gesagt, irgendwie so, das wäre ein massiver Einschnitt in der Kunstfreiheit und da würden Filme auseinandergeschnitten. In dem Fall geht es um mehrere Pixel im Bild, die retuschiert würden, als wäre der Aufkleber nicht da gewesen, zwischen all diesen anderen linkspolitischen Aufklebern. Einfach damit ein riesen Prozess vermieden wird. Also nicht, dass die AfD jetzt in den nächsten Monaten und Jahren dann die Chance hätten, jetzt irgendwie so ein NDR durch alle Gerichte durchzuziehen und eine Rüge beim Rundfunkrat einzuholen. Diese Lösung wäre ja eigentlich ganz elegant gewesen, meines Erachtens, hätte man nicht daraus sozusagen einen großen Medienthema daraus gemacht und diese Behauptung aufgestellt. Ich finde es einfach unangemessen. Ich finde es wirklich schwierig, dass genau dieser Fall und nicht irgendwelchen anderen, wo das wirklich so ein ganz konkreter, so künstlerische Entscheidung war, dass dieser Fall dazu genommen wird, um diese Debatte vorzuschießen.
Ja, wobei Sie vielleicht ja doch nachvollziehen können, dass man sich dann schon fragt, Kunstfreiheit in einem öffentlich-rechtlich produzierten Film scheint dann offenbar anders gesetzt zu sein, weil man ja scheinbar auch dort, auch in der Fiktion, auf die Darstellung von Parteien anders achtet oder achten muss. Diese Frage kam ja jetzt auf.
Es wird im Einzelnen halt juristisch. Das ist das Problem und das sind sie. Also ich bin kein Jurist, das kann ich nicht kommentieren. Die Debatte wäre für mich total absolut zu führen, hätten wir ganz konkret die AfD benennen wollen in einer konkreten Situation und hätten gesagt, irgendwie so, wenn da jetzt, also das ist eine redaktionelle Entscheidung, das ist eine inhaltliche Entscheidung, ja, wir machen das offensiv und dann, wenn das angefochten wird, dann sind wir auch bereit, auch diesen Kampf zu führen. Wenn man aber sagt, irgendwie so, jetzt wegen dem Aufkleber diesen Kampf zuzulassen, sprich diese medienwirksame Theaterstück, weil wir wissen, wie die AfD doch reagiert, wenn sie da die Chance haben, da irgendwie den Mund aufzureißen, dann hat man halt erstmal die Bühne hergestellt für sie. Und ich zum Beispiel, ich gucke relativ viel CNN und finde es immer zunehmend schwierig, CNN zu gucken, weil ich denke, jedes Mal, dass Donald Trump irgendein 140-Zeichen-Tweet morgens rausschickt, dann gibt es eine Stunde lang Debatte.
Wobei, Herr Moore, man könnte jetzt natürlich auch böse nachfragen und sagen, hätten Sie nicht ein bisschen verpixelt, sondern dann diesen Protest ausgehalten, Sie und die Redaktion, dann würden wir jetzt auch gerade nicht sprechen. Dann gäbe es vielleicht auch nicht so viele Reaktionen wiederum auf die Retuschierung.
Dann hätten wir aber dann diesen Gerichtsprozess gehabt. Das ist eben, das war die Wahl. Also das finde ich die spannende Debatte ist vielmehr für mich, wie reagiert man grundsätzlich im Umgang mit Populisten, die medienwirksam provozieren? Wie sehr, wann springen wir über das Stöckchen? Müssen wir über das Stöckchen springen? Haben wir in diesem Fall sind wir über das Stöckchen gesprungen? Und was war die Möglichkeit? Welche andere Sprünge hätten wir da machen können? Also wenn in der Wahl zwischen retuschieren und versuchen, da die Diskussion mit der AfD, also sagen wir so, den Prozess mit der AfD zu vermeiden, ist das die bessere oder die schlechtere Entscheidung gegenüber, okay, jetzt führen wir einen Prozess gegen die AfD? Für eine Sache, die wir nicht intendiert haben. Das ist auch das Absurde dabei. 2-3 Folgen davor gab es einen Polizeihof 110, wo Rechtspopulismus das Thema war. Und da hat man dann, also das ist inhaltlich, spielt es da einfach eine totale Rolle. Und dann spielen sich die unterschiedlichen Figuren mit ihren Meinungen gegeneinander auf. Also wird dieses Thema diskutiert. Das war nicht unser Thema hier in dem Fall.
Ein spannender Einblick auf jeden Fall, Regisseur und Drehbuchautor Owen Moore, über seine Polizeiruffolge, in der ein Anti-AfD-Aufkleber zu sehen war, der nachträglich retuschiert wurde aus der Mediathekfassung. Ich danke Ihnen sehr.
Ja, bitte gerne.
Das Lesen der anderen.
Es scheint das Jahr zu sein, in dem sich der deutsche Musikjournalismus aus dem Printgeschäft verabschiedet. Intro. Spex vor einigen Wochen verkündete jetzt auch das Musikmagazin Groove nicht mehr in Printform, sondern ab dem neuen Jahr nur noch online zu publizieren. Nach 29 Jahren kommt jetzt also das letzte Heft raus. Alexis Walz, langjähriger Groove-Autor, jetzt auch Redakteur, ist bei uns im Kompressorstudio. Hallo.
Hallo.
Also anders als die Spex, die ja klar gesagt hat, wir sind weg, online gibt es uns auch nicht mehr, hat sich die Groove eben für ein Leben nach dem Print entschieden im Netz. Wie wird das Angebot aussehen? Ist es schon fertig?
Also wir versuchen natürlich die ganzen Inhalte, die unsere Leserinnen und Leser geliebt haben, im Heft auch weiter zu produzieren und den Leserinnen und Lesern das Gefühl zu geben, dass das weitergeht. Gleichzeitig haben wir auch schon starke Inhalte online entwickelt. Wir hatten einen Podcast, wo jede Woche ein DJ ein Set für uns aufnimmt. Das machen wir auch weiter. Also es ist sozusagen eine Fusion von dem, was wir im Print gemacht haben und dem Online. bisherigen Online-Angebot.
Beliebte Rubriken bleiben erhalten?
Genau. Wir haben einen Plattenschrank, wo ein DJ die 6 wichtigsten Platten vorstellt, die ihn wirklich geprägt haben als Musikerin oder Musiker. Das machen wir natürlich weiter. Mhm. Meine Stadt, wo jemand seine Heimatstadt vorstellt. Mhm. Das haben die Leserinnen und Leser gerne gelesen und das wollen wir auch weitermachen.
Aber zumindest das Groove-Team scheint sich zu verändern. Nicht alle machen weiter mit. Heiko Hoffmann und Thilo Schneider haben sich offensiv im Vorwort des letzten Heftes nach 19 Jahren verabschiedet. Was macht das mit dem Groove-Team?
Es ist natürlich schade. Also ich habe ja auch unter den beiden angefangen zu schreiben und ich schreibe schon auch so lange für das Heft. Und natürlich habe ich unglaublich viel von denen gelernt und habe eine ganz starke Verbindung zu denen und auch zu deren Perspektive auf die Musik und die ganze Szene. Aber gut, sie haben für sich entschieden, dass sie jetzt nicht weitermachen wollen. Sie haben es wahnsinnig lange gemacht und da unglaublich viel Arbeit und Herzblut reingesteckt. Und sie waren einfach dem Heft unglaublich stark verbunden und jetzt weniger dieser Online-Perspektive. Und deshalb kann ich das nachvollziehen.
Ja, das Team generell stellt es sich neu auf?
Genau, also wir suchen auch noch eine Redakteurin oder einen Redakteur.
Aha, das ist so, da kann man hinhören. Wie sieht's aus mit der Finanzierung? Also es wird ein Online-Abo geben, jetzt noch bis Jahresende einen Vorzugspreis. Ich möchte ihn erwähnen und am Ende erzähle ich, was der Preis ist, wenn man das verpasst. Also momentan könnte man für ein Jahr Groove Online-Abo 15 Euro zahlen, für ein halbes 10 Euro. Steht damit die Finanzierung?
Also die mit den bisherigen Abonnentinnen, die wir haben, zahlen wir ungefähr die Hälfte unserer Kosten. Also wenn wir noch mal so viel dazu gewinnen, dann könnten wir uns tatsächlich finanzieren. Also es ist sicher nicht einfach, es ist eine Herausforderung, aber es ist auch möglich. Es ist nicht völlig illusorisch oder so.
Ja, und viele stellen sich die Frage, wie sieht die Zukunft des Musikjournalismus allgemein aus? Haben wir uns auch gefragt in unserem Kulturpodcast Lakonisch Elegant. Und da kam so die Frage auf, werden Algorithmen jetzt eigentlich erstmal Musikkritikerinnen und Kritiker ersetzen? Haben Sie da die Sorge?
Zum Teil ist das natürlich eh schon so, weil die Leute keine Musikmagazine mehr brauchen, um jetzt neue Musik zu entdecken, weil sie einfach auf Spotify gehen können und sich irgendwelche Empfehlungen anhören. Und das akzeptieren wir natürlich auch, dass wir so diese Gatekeeper-Funktion, von der man oft spricht, natürlich nicht mehr haben. Andererseits denken wir, die Leute wollen doch auch noch mehr über die Musikerinnen und Musiker, die sie mögen, erfahren und wollen über Partys und Veranstaltungen und Konzerte erfahren. Und deshalb glauben wir auch, dass Musikjournalismus weiter eine Relevanz hat und hoffen, dass
vielleicht online auch als Chance?
Genau, also natürlich ist so ein Heft, was man in die Hand nehmen kann, was so ein tolles Cover hat, was man durchblättern kann und so, eine ganz, ganz wunderbare Sache. Und natürlich trauern wir dem Heft nach. Andererseits hat Leute online natürlich auch total viel Potenzial, weil ich habe heute schon einen Artikel gepostet, der dann auch gleich im Internet erscheint. Das ist natürlich toll, dass man keinen Layouter mehr braucht, keine Grafik, keine Druckerei, nicht mehr auf den komplizierten Vertrieb angewiesen ist. Natürlich auch keine Bäume mehr gefällt werden müssen, damit wir eine Groove haben, sondern wir einfach letztendlich auf einen Knopf drücken und die Sachen dann online erscheinen. Und wir wissen natürlich auch genau, welche Artikel wie oft gelesen werden.
Was gut ankommt. Und Sie wollen auch in die Kommunikation treten,
genau, also
mit den Abonnentinnen und den Abonnenten.
Genau, also ich kann auch sagen, also natürlich für mich als Musikjournalist, das war natürlich eine ziemlich einsame Angelegenheit. Ich sitze am Computer und schreibe meine Texte kriege relativ wenig Feedback. Klar, ab und zu gab es mal einen Leserbrief oder so. Aber und das finden wir eben toll, dass die Leute jetzt auch Kommentare schreiben können und Fragen stellen können und wir einfach einen viel direkteren Dialog haben. Das finde ich auch schön und faszinierend und gibt uns auch eine Energie, die wir vorher nicht hatten.
Muss man sagen, dass sich auch vielleicht Ihre Arbeitsweise als Musikjournalist eben durch die neuen technischen Möglichkeiten auch verändert hat? Also Sie nutzen vielleicht auch die Möglichkeit, neue Musik so zu finden?
Absolut, absolut. Und natürlich, klar, das Ganze, also die ganze Art, wie wir alle Menschen Musik hören, hat sich verändert. Es gibt zwar noch Schallplatten und CDs, aber die werden natürlich nur sehr beschränkt gehört. Und auch wie man sich über Musik und alle möglichen kulturellen Inhalte informiert, wie man neue Sachen entdeckt, hat sich total verändert. Viel funktioniert über Empfehlungen aus dem Freundeskreis, im Bekanntenkreis und so weiter. Und klar geht dabei viel verloren und auch eine gewisse Kultur, zu der ich als Musikjournalist natürlich auch gehöre. Andererseits habe ich das Gefühl, die Leidenschaft und das Interesse an der Musik ist weiter da. Und ich glaube, dass wir dazu auch was beisteuern können mit unserer Kompetenz.
Also der Blick nach vorne ist optimistisch.
Absolut.
Ja, so wirken sie auch. Alexis Walz, Musikjournalist, Redakteur der Groove über... Ja, wir haben nicht wirklich über die letzte Printausgabe gesprochen. Die ist auch lohnenswert, aber ich will sie erwähnen. Für 5 Euro gibt es sie noch, das Musikmagazin Groove. Ja. Lauter Special-Interviews eigentlich. Und ab 2019 dann kann man das Online-Jahresabo für 24 Euro erwerben. 15 Euro kostet ein halbes Jahr. Alle Infos gibt es jetzt online über die Groove, denn es gibt auch einen Vorzugspreis, wenn man besonders schnell ist. Danke für den Besuch im Kompressor.
Bitte.